Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Predigttitel, den hat das Thumbnail euch ja schon verraten, ist heute: Ein Christ ist kein Christ. Vor gut einem Jahr stand ich hier vorne und habe eine Predigt gehalten mit dem Titel Hashtag Life is better together. Der ein oder andere mag sich erinnern, das war die Predigt, mit der wir unser neues Kleingruppenkonzept gestartet und gepusht haben. Ich habe erzählt von Familie 2.0, die diese Gemeinde hier ist. Ich habe gesagt, dass ich euch alle brauche, damit ihr mich scharf macht. Nicht scharf in dem Sinne, was ihr jetzt denkt, sondern scharf im Sinne von so scharf werden wie Jesus im Charakter ähnlicher zu werden. Und mit dem Bibelvers, Eisen schärft Eisen wie ein Mensch den anderen. Wir alle brauchen Reibung mit anderen Menschen. Da dürfen auch mal die Funken fliegen, ja? Das darf so sein. Wir alle wollen das, was in uns in dem Leben abstumpft, was irgendwie stumpf ist, muss weg. Wir wollen scharfe Typen werden, scharfe Mädels werden, so wie Jesus ein scharfer Typ war. Und dafür braucht es die Kleingruppe. Wenn du diese Predigt nicht gehört hast, einfach bei YouTube eingeben mit dem Titel Hashtag Life is better together. Warum erzähle ich das? Den Titel, den Inhalt dieser Predigt finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Aber der Titel ist völliger Quatsch. Also vor gut einem Jahr wusste ich das wahrscheinlich noch nicht besser, aber jetzt, wo Corona dieses Wörtchen nicht aus der Bibel streichen wollen wird, also genau dieses Wörtchen nicht bei der Aussage Gottes, die er ganz am Anfang über die Menschheit trifft, als er die Menschen erschafft, da sagt Gott über den Menschen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und Corona will daraus machen, es ist gut, dass der Mensch alleine sei. Das Wörtchen nicht muss weg. Und spätestens seit da wissen wir, life ist nicht nur better together, sondern ohne together, was bleibt denn noch übrig vom Leben? Beziehungen sind kein nice to have, sondern Beziehungen sind der Stoff, aus dem unser Leben gemacht ist. Das gilt für jedes Leben, aber in besonderem Maße gilt das, glaube ich, für unser Glaubensleben. Ich habe gerade die Woche von einem jungen Christen gehört, der gesagt hat, ey, es ist so schwer, mit Jesus zu leben, wenn ich alleine bin, wenn ich keine Christen um mich herum habe. In meinem direkten Umfeld, da sind keine Christen, die glauben nicht an Jesus. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Es ist so, so schwer. Mein Glaubensleben geht ein ohne andere Christen. Und genau das bringt Tertullian, alter Kirchenvater aus dem 2. Jahrhundert, auf den Punkt, wenn er sagt, ein Christ ist kein Christ. Es braucht zwei oder drei. Mit Fußball habe ich so gar nichts am Hut, aber ich bin jetzt ins Ruhrgebiet gezogen, ich muss mich ein bisschen anpassen. Also, alleine Christ sein ist so wie alleine Fußball spielen. Alleine, ja, du kannst irgendwie ein bisschen dribbeln, du kannst aufs leere Tor schießen, aber wenn du wirklich Fußball spielen willst, dann brauchst du die anderen, du brauchst die Mannschaft. Genauso ist das auch beim Christsein. Und die christliche Gemeinschaft, die Gemeinde ist nicht auch einfach nur irgendwie ein netter Verein, wo du halt Gleichgesinnte triffst, die an das Gleiche glauben wie du, sondern Gott ruft seine Gemeinde, ruft sein Volk selbst ins Leben. Durch Jesus haben wir nicht nur den gleichen Glauben an den gleichen Gott, sondern wir sind mit ihm auch tatsächlich untereinander, miteinander verwandt. Als neue Brüder und Schwestern im Glauben gehören wir jetzt zu Gottes Familie und sollen eins sein. Und deshalb fällt der Kirche auch nicht, also deshalb fällt die Kirche auch nicht unter das Vereinsrecht, wenn es um die Corona-Verordnungen geht, sondern besteht unter einem besonderen Schutz. Denn ein Christ ist kein Christ. Und so warnt uns der Hebräerbrief in der Bibel, also schon die ersten Christen, eindrücklich davor, alleine zu bleiben. Da schreibt er, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also natürlich, gar kein Problem, gar keine Frage, können wir diesen Livestream hier noch ein paar Wochen vom Sofa aus anschauen. Genauso wie man auch in ein paar Wochen in Urlaub fahren kann, gar kein Problem, keine Frage. Aber je länger wir auf tiefe Gemeinschaft verzichten, je weniger Christen wir in unserem direkten Umfeld um uns herum haben, desto mehr geht es unserem Glaubensleben an den Kragen. Und desto wichtiger werden die Kleingruppen in unserer Gemeinde. die Kleingruppe, auch wenn sie sich vielleicht gerade nur über Zoom oder Messenger oder Telefon oder einen handgeschriebenen Brief irgendwie zusammenkommt, holt dich nämlich von deinem bloßen Zuschauersein vom Sofa raus direkt aufs Spielfeld, in die Mannschaft, ins Miteinander, ins Geben und Nehmen, ins Glaubensleben. Gleich werden wir euch also die neuen Kleingruppen ab Februar vorstellen und die Anmeldung eröffnen. Ihr dürft schon gespannt sein. Und deshalb werde ich es mir natürlich in dieser Predigt nicht nehmen lassen, nochmal so ein schönes Werbefeuerwerk für die Kleingruppen anzuzünden. Mit 3 Punkten möchte ich euch auf den Geschmack bringen. Erster Punkt, lauter Ohren. Zweiter Punkt, geben ist seliger als nehmen. Und falls ihr dann immer noch nicht vollends überzeugt seid, führe ich noch die Psychologie ins Feld. Der christliche Psychologe Larry Crabb sagte nämlich in einem Interview, meiner Ansicht nach hängen viele Probleme seelischer Natur mit unserer Unfähigkeit zu ... zusammen. Deshalb glaube ich, also Larry Crabb, dass es oft nicht darum geht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, als vielmehr darum, und das klären wir im 3. Punkt, ungeschminkt. Aber first things first, lauter Ohren. Gut, du sitzt zu Hause, vermute ich jetzt. Schau dich mal kurz in deinem Raum um. Wer sitzt neben dir? Wenn da neben dir jemand sitzt, dann bitte den anschauen. Wenn niemand neben dir sitzt, dann holst du dir einen Spiegel oder machst dein Handy auf, schaust in die Frontkamera und sowas rein, ja? Und schaust das Gegenüber an. Jetzt die Aufgabe, bitte die Ohren zählen. Wie viele Ohren hat dein Liebster, deine Liebste oder dein Spiegelbild? Gut, Friseure hatten jetzt länger zu, vielleicht siehst du nicht alle Ohren, vielleicht sind da viele Haare drüber, aber ich vermute doch stark, dass dein Gegenüber 2 Ohren hat. Und jetzt bitte den Blick nicht wenden, wieder in die Kamera, sondern weiterhin anschauen. Stell dir jetzt vor, dein Gegenüber, dein Liebster, deine Liebste, hat da, wo die Augen sind, ebenfalls 2 Ohren statt der Augen. Lass ein bisschen deine Fantasie spielen, also ich finde die Vorstellung richtig eklig. Und jetzt der Mund, stell dir vor, statt dem Mund auch ein Ohr. Und da, wo die Hände sind, auch Ohren. Neben dir sitzt einfach nur ein großer, ganzer Haufen lauter Ohren, okay? Boah, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Frau, Lisa, die ich geheiratet habe, so einfach nur so ein Haufen Ohren wäre, wird mir schon ein bisschen schlecht. Obwohl, sie hat sehr schöne Ohren, das ist nichts zu sagen. Aber dieses eindrückliche Bild, das dir hoffentlich nicht mehr so schnell aus dem Gedächtnis weicht, verwendet die Bibel für die christliche Gemeinschaft. Der Apostel Paulus schreibt es in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Da schreibt er nämlich folgendes, das ist ein bisschen längerer Text. Ich habe den schon etwas gekürzt, aber der verdeutlicht einfach so gut, warum ein Christ kein Christ ist. Also, ich lese mal vor, habe es heute hier nicht mitgebracht, ist zu lang, aber lass mal ein bisschen deine Fantasie spielen. Er schreibt, denk zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Es setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, zum Körper gehören. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun im Hinblick auf euch. Er spricht jetzt die Gemeinde an. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder. Wir alle sind der Leib Christi. Und Gott hat entsprechend seinem Plan jedem von uns eine besondere Aufgabe innerhalb des großen Ganzen zugewiesen. Gott hat jedem von uns bestimmte Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Erkenntnisse, Wissen und so weiter geschenkt. Und das ist ja erstmal eine richtig coole Sache. Es lohnt sich voll, das zu entdecken, was Gott da eigentlich mir in mich hineingelegt hat und mir geschenkt hat. Kurzer Einschub, wir haben auf unserer Webseite ziemlich coole Möglichkeit. Du kannst da mit Videos von Pastor Tim eintauchen in dieses Thema und deine Gaben entdecken. Du kannst deinen Gabentest machen. Richtig cool, lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuchecken. Einschub beendet. Wenn Gott jedem von uns spezielle Gaben geschenkt hat, dann heißt es aber auch umgekehrt für mich, dass er mir nicht alle Gaben, mir nicht alle Fähigkeiten, alle Erkenntnisse geschenkt hat. Also mit dem Vergleich mit dem Körper liegt das natürlich auf der Hand, aber es braucht trotzdem eine Weile, bis das in mein individualistisch geprägtes Köpfchen durchgedrungen ist. Lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Es ist Gottes volle Absicht, dir nicht alles zu geben. Dir nicht jede Gabe, nicht jede Eigenschaft, nicht jede Erkenntnis zu geben, die du aber für dein Glaubensleben brauchst. Es wird immer Dinge geben, die du niemals unter die Füße bekommst, die du nie verstehen wirst, die du niemals leisten können wirst, die du niemals geben können wirst, obwohl diese Dinge dazugehören und obwohl sie wichtig sind. Aber es ist Gottes Absicht, dass du die anderen dazu brauchst. Und jetzt gebe ich dir mal ein kleines Beispiel von mir, wie erschreckend weit das gehen kann. Es gibt eine Sache, die ich an Gott nicht verstehe. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles auszuführen. Es gibt natürlich auch noch mehr Sachen, die ich an Gott nicht verstehe. Aber diese eine Sache, die ich an Gott nicht verstehe, die bringt mich immer wieder, es war erst diese Woche, ins Schwanken und Zweifeln. Die Zweifel ploppen immer wieder bei mir auf und ich merke das, ich kriege es nicht unter die Füße. Ich verstehe da Gott nicht, es fällt mir schwer, ihm zu vertrauen in dieser Sache und ich merke, da fehlt mir der Glaube. Und darunter leidet mein Glaubensleben, darunter leide ich. Aber nur 3 Verse vor unserem Text aus dem Korintherbrief über den Körper schreibt Paulus von der Gabe des Glaubens, die der Geist manchen Christen in besonderem Maße schenkt. Und auch im Römerbrief schreibt er davon, dass Gott einem jeden den Glauben nach seinem Maß zugeteilt hat. Also vielleicht ist es so, dass ich in dieser einen Sache tatsächlich nicht genug Glauben habe und niemals genug Glauben haben werde, die unter die Füße zu kriegen. Aber andere haben vielleicht genau in dieser Sache ein unglaubliches Vertrauen und ein Glauben auf Gott. Und ich brauche die anderen, die für mich mitglauben, die mich an dieser Stelle, wo ich es nicht kann, sagen, Manuel, doch, ich glaube für dich mit. Und ich darf mich an die dranhängen. Es gibt tatsächlich Situationen in meinem Glaubensleben, da bin ich darauf angewiesen, dass andere Glaubensgeschwister mit mir oder sogar für mich hoffen, glauben und lieben. Weil ich es gerade nicht kann. Weil ich es vielleicht nie können werde. Und Dietrich Bonhoeffer bringt das so treffend auf den Punkt, wenn er sagt, der Christus im Anderen ist oft stärker als der Christus in mir. Und diese Gemeinschaft, auch diese Abhängigkeit voneinander, die hat Gott mit voller Absicht eingefädelt. Wenn ich selbst alles unter den Füßen hätte, dann bräuchte ich euch nicht. Ich bräuchte diesen Gottesdienst nicht, ich bräuchte keine Kleingruppe, ich bräuchte keine gläubige Ehefrau, gar nichts. Ich bräuchte einfach nur mich, die Bibel und Gott. Fertig. Aber im Leib Christi ist es eben so wie in meinem Körper. Wenn mein Ohr hier, ich nehme das andere wegen dem Mikro, wenn mein Ohr hier sagen würde zu meinem Körper, ey, ich brauche den Körper nicht. Wofür soll ich den brauchen? Nee, ich kann auch ohne gut. Klar, ich habe es selbst ziemlich gut drauf. Und mein Ohr wird einfach sich vom Körper verabschieden und abfallen. Was würde passieren? Innerhalb kürzester Zeit, bin ich mir ziemlich sicher, würde es merken, dass es alleine nicht laufen kann, dass es alleine nicht riechen kann. Dass es sogar die Aufgaben, zu denen es perfekt ausgerüstet wurde von Gott, nämlich das Gleichgewicht zu halten und zu hören, dass diese Aufgaben ohne den Körper auch nicht tun kann. Es braucht das Herz, es braucht die Blutversorgung und so weiter. Und der Zweck und Nutzen von den Aufgaben, die es perfekt kann, ist auch jetzt völlig sinnlos geworden. Was bringt es dem Ohr allein? Ist ja kein Selbstzweck zu hören oder das Gleichgewicht zu halten, wenn es da auf dem Boden liegt. Macht gar keinen, also völlig sinnlos. Das Einzige, was passiert mit dem Ohr, was auf dem Boden liegt, jetzt wird es ein bisschen eklig, es fängt an zu verfaulen oder zu verdorren. Licht aus, Mickey Maus. Ein Christ ist kein Christ. Bisher war uns und heute hier in Deutschland das, glaube ich, nicht so sehr bewusst, wie sehr wir die anderen wirklich brauchen. Einem Christen in einem abgeriegelt muslimischen Land brauchst du das nicht zu erzählen. Aber jetzt mit Corona, da merken wir, glaube ich, immer mehr, wie es immer mehr unserem Glaubensleben an den Kragen geht, dieses Alleine-Glauben. Denn, so sagt es der Franziskanerbruder Cornelius Bohl, nichts trägt mich so sehr in meinem Glauben wie die Erfahrung, dass auch andere aus diesem Christus leben. Unsere geistliche Bedürftigkeit, so nenne ich das mal, ist die eine Seite der Medaille. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Ja, wir brauchen die anderen, aber die anderen brauchen auch mich. Mich und dich. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Geben ist seliger als nehmen. Ist tatsächlich ein Zitat von Jesus, findest du in der Apostelgeschichte. Geben ist seliger als nehmen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Geben anstrengend sein kann. Dass es einen sogar richtig viel kosten kann. Ja, ich habe euch erzählt von dem Moment in meinem Leben, wo ich, gerade die Woche war es, tatsächlich echt Schwierigkeiten habe und mein Leben da in diesem Moment nicht unter den Füßen habe und ich darunter leide. Und jetzt in dieser Woche war es meine Frau, die musste mich ertragen. Ja? Die musste meine schlechte Stimmung ertragen, die musste für mich mitleiden, die musste mich leiden sehen, die musste erstmal damit klarkommen, sich selbst nicht davon runterziehen zu lassen von meinen Gedanken, die ich so habe, wo ich irgendwie Gott misstraut habe. Die musste für mich mitglauben, die musste mich trösten, die musste mich aufbauen, du musstest das Leid mit mir mittragen. Und das kann einem tatsächlich viel abverlangen. Das kann erstmal anstrengend sein, erstmal, wo du denkst, so, oh, da hab ich jetzt, ne, ich hätte auch irgendwie was anderes zu tun noch. Und ich glaube, das kann es auch in Kleingruppe genauso geben. Ich wünsche es mir sogar. Ich wünsche es mir für die Kleingruppen, dass die Leute sich so öffnen können und sowas passieren darf. Dass Menschen sich so öffnen. Aber ich sage euch was, und ich glaube, das ist wirklich eine Wahrheit, die hier Jesus ausspricht. Selbst wenn es anstrengend ist, selbst wenn wir weinen mit den Weinenden, dann ist es gleichzeitig erfüllend und seligmachend zu geben. Ich erlebe das in meiner Kleingruppe, die ich leite, immer und immer wieder. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also in meiner Kleingruppe gibt es natürlich keine anstrengenden Leute. Das kann ich natürlich auch nicht sagen hier vorne, die hören ja wahrscheinlich mit. Aber selbst wenn es so wäre und es gäbe darin anstrengende Leute, dann würde die Freude des Gebens das trotzdem überwiegen. Und ich gebe es zu, manchmal geht es mir so vor einem Kleingruppentreffen über Zoom, dass ich denke, boah, ich habe heute schon 5 Stunden gezoomt. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, einfach mal ohne Zoom auf dem Sofa zu chillen. Aber, und das ist wirklich ungelogen, es gab noch nie ein Kleingruppen-Zoom-Treffen, wo ich danach nicht glücklicher und erfüllter war. Weil es einfach so coole Gespräche gab, weil man förmlich sehen konnte, wie Menschen Gott neu kennengelernt haben oder auf eine tiefere Art und Weise kennengelernt haben, wo Erkenntnisse irgendwie aufgekommen sind, weil ich erleben konnte, wie ich durch das, was ich selber mit einbringe, durch das, was ich erzähle, tatsächlich das bei den Menschen dazu führt, dass sie geistlich wachsen dürfen, dass es sie tröstet, dass es sie ermutigt und. Ich bin voll begeistert von meiner Kleingruppe. Ich kann der chilligste Sofaabend der Welt und sei er noch so gut und erholsam und alles, kann mir nicht das geben, was mir eine Kleingruppe mir geben kann. Selbst oder gerade dann, wenn ich eher derjenige bin, der gibt, anstatt zu nehmen. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, okay Manuel, ist ja schön und gut für dich, du bist ja auch ein Pastor, du kannst ja auch dich irgendwie da sinnvoll einbringen und was sagen, ja, würde ich vielleicht irgendwie auch geben, aber ich wüsste gar nicht so richtig, was ich jetzt zu geben hätte. Ich bin kein geborener Kleingruppenleiter, ich bin irgendwie vielleicht noch so ganz am Anfang vom Glauben oder ich stecke irgendwie fest, ich komme nicht so richtig weiter. Ich kann niemanden inspirieren und begeistern und motivieren und ermutigen. Wenn du solche Gedanken hast und kennst, dann möchte ich dich jetzt bitten, diese Lügen, denn ich glaube, es ist tatsächlich nichts anderes als Lügen, durch Gottes Wahrheit zu ersetzen. Ich möchte dir 2 Verse aus dem Korinthertext zusprechen und ich möchte dich bitten, die wirklich diesen Lügen entgegenzuhalten. Das ist einmal Vers 28. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Und Vers 21, Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ey, die anderen brauchen dich. Die anderen brauchen dich, weil du etwas geben kannst, was sie selbst nicht haben. Jesus, als er dich in diese Gemeinde hier gestellt hat, hat er einen Plan damit. Und zwar einen guten Plan. Er hat für alle eine bestimmte Aufgabe, die nur du tun kannst. Und es spielt überhaupt keine Rolle dabei, ob du gut reden kannst, ob du schon lange Christ bist oder noch völlig am Anfang stehst. Also in meiner Kleingruppe sind sogar gerade die Leute, die eher am Anfang vom Glauben stehen, von denen ich echt viel lernen kann, die mir viel geben können, die mir so richtig Feuer unterm Arsch machen können, das sind die. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob deine Gabe irgendwie groß und sichtbar ist oder klein und unscheinbar. Völlig egal. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass du deine Gabe einsetzt. Deine Gaben, nicht die Gaben von den anderen, wo du denkst, ja, wenn ich das könnte, dann könnte ich ja auch mal. Aber nee, deine Gaben. Dass wir unsere Hände nicht in den Hosentaschen lassen, dass wir unsere Augen nicht geschlossen halten, Watte in die Ohren gestopft haben und auf dem Sofa bleiben. Hier nochmal der Hebräer-Vers vom Anfang aus einer anderen Perspektive jetzt. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Ey, bleib nicht allein auf dem Sofa sitzen, weil die anderen, die brauchen dich. Die brauchen dich. Und zu guter Letzt möchte ich noch die Aussage des Psychologen Larry Crabb euch nicht vorenthalten. Er sagte in dem Interview, meiner Ansicht nach, ach, habe ich euch mitgebracht, meiner Ansicht nach hängen viele Probleme seelischer Natur mit unserer Unfähigkeit zusammen, echte Gemeinschaft zu erleben. Deshalb glaube ich, dass es oft nicht darum geht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, als vielmehr darum, echte Gemeinschaft zu erleben. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen erschaffen. Echte Gemeinschaft ist hier sein Schlüssel. Echte Gemeinschaft wird überall darum möglich, wo wir uns Fehler eingestehen können und nicht zu verstecken brauchen, so wie ich es vor 2 Wochen erzählt habe, dass wir uns als Schüler verstehen. Echte Gemeinschaft wird überall da möglich, wo wir barmherzig miteinander umgehen, so wie auch Gott barmherzig mit uns ist, so wie Jonathan vor 3 Wochen gepredigt hat. Echte, ungeschminkte Gemeinschaft wird überall da möglich, wo wir Jesus nachfolgen, dem Jesus, der aus lauter Liebe sein Leben für uns hingegeben hat. Jesus hat dort am Kreuz unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Schwachheit, unsere Scham und unsere Schuld getragen. Wir leben alle jeden Tag ganz neu aus dieser Gnade, dieses neue Leben. Dieses Bewusstsein macht echte, ungeschminkte Gemeinschaft erst möglich. Und das spiegelt sich in unseren Kleingruppen wider. Wir haben vor einer Woche eine Umfrage gemacht unter Kleingruppenteilnehmern. Ich habe die Umfrage, 27 Leute haben daran teilgenommen, sodass wir jetzt eine gute Stichprobe aus der Gemeinde haben. Und ich möchte euch 3 Werte kurz vorstellen, die mich absolut begeistern. Der erste dieser Werte ist, ich bin angenommen, wie ich bin, ohne mich verstellen zu müssen. Das haben wir gefragt. Und ihr seht hier diese Skala. 1 ist, also es ist ein bisschen ähnlich wie bei der Amazon-Bewertung, 1 ist, trifft ganz und gar nicht zu. Und 5 ist, trifft voll und ganz zu. Dann schaut euch an, wie viele Leute haben bei 5 gewotet, wie viele Leute haben bei 4 gewotet. Absolut fantastisch. Das können Sie in Kleingruppen erleben. Ich bin angenommen, wie ich bin. 2. Wert, den wir gefragt haben, gleiche Skala, es herrscht eine vertrauensvolle Atmosphäre. Schaut euch an, 5 und 4, Hammer. Das ist richtig, richtig cool. Und das Letzte, was ich euch mitgebracht habe, ich gehe jedes Mal ermutigt und gestärkt nach Hause. Ey, das ist der Hammer. Solche Werte trotz des Lockdowns, muss man sich ja vorstellen. Trotz dessen, dass sich die Kleingruppen erstmal wieder neu finden mussten im September und dass es dann gleich wieder in den nächsten Lockdown ging. Dass sich viele Gruppen erstmal gar nicht mehr treffen konnten oder es über Zoom und dann immer irgendwelche Schwierigkeiten. Trotzdem solche richtig coolen Werte, wo die Leute sagen, ey, ich erlebe da wirklich echte Gemeinschaft. Ich kann da sein, wie ich bin. Das stimmt mich mehr als zuversichtlich. Ein Christ ist kein Christ. Aber da, wo 2 oder 3 oder 7 Christen zusammen sind, ey, da geht's ab. Da dürfen wir Jesus-ähnlicher werden und scharfe Typen werden. Da dürfen wir neue Schritte im Glauben gehen. Da dürfen wir unsere Gaben einsetzen. Wir dürfen geben und nehmen. Wir dürfen weinen mit den Weinenden, uns freuen mit den Fröhlichen. Wir dürfen die Barmherzigkeit und Liebe Jesus erleben. Also ey, nichts wie los ins neue Kleingruppensemester. Aber bevor wir euch die neuen Kleingruppen hier vorstellen wollen, werden wir noch diesen Gott, der das alles erst möglich macht, anbeten und ihn feiern dafür. Amen.